NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Mai 1125. Der Todestag von Kaiser Heinrich V.
Im Dezember des Jahres 1105 kommt es in der Nähe von Bingen am Rhein zu einem unerhörten Vorfall.
Der teuflischsten Tat der deutschen Geschichte.
Wie ein Historiker schreibt. Handstreichartig bringen Bewaffnete den römisch-deutschen Kaiser Heinrich IV. In ihre Gewalt und sperren ihn ein. Drahtzieher hinter der Aktion: Heinrichs eigener Sohn Heinrich V., römisch-deutscher König und Mitregent, der den Vater auf Schloss Böckelheim gefangen hält.
Das sind dann immer so Burgen, auf denen die dann nicht weg können. Das war eine Form von Beugehaft. Man hat Heinrich IV. Über Weihnachten so lange eingesperrt, bis er auf sein Königtum offiziell verzichtet hat.
Sagt Gerhard Lubich, Historiker an der Ruhr-Uni Bochum, über den spektakulären Putsch Heinrichs V.
Es ist ungewöhnlich, dass ein Herrscher coram publico gezwungen auf die Herrschaft verzichtet. Im Regelfall herrschen die Könige, bis sie sterben. Das Amt des Königs ist immer zu dieser Zeit noch mehr oder weniger auch mit religiösen Aufgaben befrachtet. Und wenn man so jemanden ausstellt, zum Gespött macht, dann rührt man am Weltbild.
Ruchloser Rebell oder doch frommer Fürst. Heinrichs Motive sind unklar. Sicher ist, der Coup von Bingen hat eine Vorgeschichte. Heinrich V., dessen genaues Geburtsjahr im Dunkeln liegt, ist der zweitgeborene Sohn Heinrichs IV. Der ist ein streitbarer Herrscher, der die Fürsten düpiert und sich mit dem Papst anlegt, woraufhin der ihn aus der Gemeinschaft der Gläubigen verstößt. Der König muss erst nach Canossa gehen, um den Bann rückgängig zu machen, wird allerdings im Lauf der Jahre noch mehrmals exkommuniziert. Nachdem Konrad, der Erstgeborene und Mitkönig Heinrichs IV., sich wegen dessen Kirchenpolitik gegen den König stellt, entmachtet der 1099 Konrad und ernennt seinen zweitältesten Sohn Heinrich zum Mitregenten.
Sein Vater ist misstrauisch geworden durch den Aufstand Konrads. Und es entsteht so der Eindruck, als ob er Heinrich V. relativ an der kurzen Leine hält. Öffentlich muss er immer wieder seine Treue zum Vater beschwören. Er wird nicht in die Herrschaft integriert, was normal für einen Mitkönig gewesen wäre. Und das ist natürlich problematisch.
Doch es sind nicht die persönlichen Herabsetzungen alleine, die Heinrich V. im Dezember 1105 schließlich handeln und den Vater in den Kerker werfen lassen. Er fürchtet an der Seite des aktuell wieder einmal exkommunizierten Königs wohl auch um sein eigenes Seelenheil. Moralische Unterstützung für den Putsch erhält Heinrich V. vom Papst.
Hat nicht der Heiland selbst gesagt, dass nur der sein Jünger sein könne, der bereit sei, selbst Vater und Mutter zu hassen?
Die Gefangennahme Heinrichs IV. Kommt nicht nur in Rom gut an. Auch etliche Fürsten im Reich sind froh, dass der junge König den dominanten alten Herrscher aus dem Verkehr zieht. Der schreibt an Weihnachten aus der Haft:
Ach, keiner wünsche sich einen Erben, denn der wird sein Feind sein. Während also der allerhöchste Knabe am hochheiligen Tag seiner Geburt für alle seine Erlösten geboren ward, wurde nur mir allein jener Sohn verweigert, um von den Schmähreden, Ungerechtigkeiten, Drohungen und den Schwertern zu schweigen, die gegen meinen Nacken gezückt waren, wenn ich nicht alle Befehle ausführte.
Heinrich IV. Klagt schon sehr in seinen Briefen, man hätte ihn nicht waschen und rasieren lassen. Auch das Essen sei nicht gut gewesen, klingt so ein wenig durch. Das sind aber natürlich die Aussagen desjenigen, der inhaftiert worden ist. Der wird nicht sagen, ich war luxusinhaftiert.
Ganz so streng ist die Zeit im Kerker wohl nicht. Denn nachdem Heinrich IV. Die Reichsinsignien unter Zwang an seinen Sohn und Widersacher übergeben hat, kann er entkommen. Er flieht nach Lüttich und sucht dort Verbündete für einen Krieg gegen Heinrich V. Offiziell aber verläuft der Thronwechsel reibungslos, wie eine zeitgenössische Darstellung zeigt.
Da sieht man, wie Heinrich IV. Seinem Sohn die Insignien des Reiches weiterreicht. Das ist aber natürlich eine Prachthandschrift für Heinrich V. Natürlich lässt er sich nicht als Thronräuber malen. Natürlich zeigt er, dass er in aller Legitimität ohne ein Fragezeichen vom Vater eingesetzt worden ist.
Heinrich IV. Stirbt im August 1106 und wird in Lüttich in geweihter Erde begraben, dann wieder exhumiert. Schließlich stand er nach wie vor unter dem Bann des Papstes. Trotz der Auseinandersetzung um die Krone zeigt sich der Salier Heinrich V. angesichts des toten Vaters versöhnlich und denkt dynastisch.
Heinrich V. möchte, dass Heinrich IV. In Speyer beerdigt wird, in der Familiengrablege. Er lässt ihn überführen, kann aber ihn nicht dort in der Gruft beerdigen lassen. Also lässt er ihn in einer ungeweihten Kapelle unterbringen, den Leichnam des Vaters. Und erst im Jahre 1111 verhandelt er auch aus, dass er den Vater in geweihter Erde und damit auch in der Kaisergruft beerdigen darf.
Nach der Krise des Machtübergangs herrscht Aufbruchsstimmung im Reich. Der neue König überzeugt vor allem die Großen, die Fürsten und Bischöfe von seinem neuen Kurs. Die Jahre der Konfrontation und Unsicherheit unter Heinrich IV. Sind vergessen, sagt Historiker Lubich, der an einer Biografie über Heinrich V. schreibt.
Die Herrschaft in den ersten Jahren Heinrichs V. scheint von einem fantastischen Konsens geprägt zu sein. Man spricht geradezu von konsensualer Herrschaft, die nicht ohne die Zustimmung der Fürsten funktioniert. Heinrich ist Teil dieser Fürsten, mehr oder weniger ein Primus inter pares, der sich mit den Fürsten einigt und im Benehmen mit den Fürsten alles Weitere in Gang hält. Er ist eben nur der Repräsentant, er ist zum Teil auch der Motor, aber er ist aufgehoben in dieser Fürstengemeinschaft. All das zerbricht dann in den Jahren 1111, 1112.
Denn ein bedeutsamer Konflikt schwelt auch unter Heinrich V. weiter. Der Streit um die Investitur, die Einsetzung von Geistlichen. Rom reklamiert das Recht, Bischöfe zu ernennen, einzig für sich. Doch schon Heinrich IV. Hatte das päpstliche Gebot missachtet und fleißig Bischöfe eingesetzt, was ihm schließlich den Kirchenbann einbrachte. Sein Sohn setzt die Investitur mit Ring und Stab gegen den erklärten Willen des Papstes fort. Mehr noch. 1111 zieht der König mit 30.000 Mann nach Italien, um die Frage ein für allemal zu klären und sich zum römisch-deutschen Kaiser krönen zu lassen.
Der sollte nicht für einen Mann gelten, der sich einem solch männlichen Unternehmen entzöge,
heißt es in einer zeitgenössischen Chronik. Das gewaltige Heer aus allen Teilen des Reiches verleiht Heinrichs Unternehmen den nötigen Nachdruck. Der Papst schlägt Heinrich daraufhin einen Deal vor. Der künftige Kaiser solle ganz auf die Investitur verzichten. Im Gegenzug würde Heinrich V. alle weltlichen Besitzungen der Kirche im Reich erhalten. Sprich, eine strikte Trennung zwischen weltlichen und geistlichen Belangen, ganz im Sinne der Reformkirche der Zeit. Heinrich V. willigt ein. Ihm winken immense Besitztümer. Während der Krönungsfeierlichkeiten am 12. Februar 1111 machen im Petersdom die Einzelheiten des Abkommens die Runde. Tumulte brechen los, namentlich unter den Bischöfen, die um Reichtum und Einfluss fürchten. Sie schlagen so laut Krawall, dass die Zeremonie abgebrochen werden muss.
Der Aufschrei ist also groß, weil man unterstellt Heinrich V. eine Art Ermächtigungsbestreben. Das ist der Kern des Misstrauens. Ab dem Moment, wo er sagt, verdammt, der will sich so stark aufblustern, dass er den gesamten Kirchenbesitz hat als König. Da ist unsere Genossenschaft hin, unser genossenschaftliches, gleichheitliches Denken. In Rom werden die Fürsten unruhig, der Papst muss geschützt werden. Und ab dem Moment, wo der Papst im Schutz Heinrichs V. ist, presst Heinrich V. ihm alles ab.
Bei der Investitur soll alles beim Alten bleiben, der Papst darf Heinrich niemals exkommunizieren und muss ihn zum Kaiser krönen. Kurz, der neue König ist ganz der Alte, ein Wiedergänger seines Vaters, der auf angestammte Rechte pocht. Die Fürsten verlieren das Vertrauen in Heinrich V., die konsensuale Herrschaft des Königs mit den Großen ist passé, das Reich steuert in die Krise. Heinrichs Herrschaftsantritt war mit großen Erwartungen und Hoffnungen verknüpft. Doch nach den Ereignissen in Rom hatte er jeden Kredit bei weltlichen und kirchlichen Fürsten verspielt. Auch privat steht es nicht zum Besten. Seine Ehe mit der noch kindlichen Mathilde von England ist, soweit man weiß, kinderlos. Einer der wenigen, die noch zu ihm halten, ist Adalbert, Erzbischof von Mainz. Aber auch zwischen diesem engen Berater und Heinrich kommt es zum Bruch, als der Kaiser krank wird.
So sterbenskrank, dass der Erzbischof von Mainz schon daran geht, die Reichsinsignien zu sichern und sich zu überlegen, wer denn der Nachfolger werden könnte. Man hält ihn im Grunde schon für tot. Das müssen Sie sich einfach so vorstellen, dass Sie krank werden, legen sich ins Bett, werden versorgt von Ihrer liebenden Gemahlin und wachen auf und Scheckbuch, Besitzurkunden und so weiter und so fort ist alles weg. Und Sie fragen, wie, was ist denn los? Ach, wir hielten dich für tot, da dachte ich, ich schaue schon mal, wen ich als nächstes heirate. Er wird aber gesund, sieht, dass er keine Reichsinsignien mehr hat und vermutet nun Verrat überall.
Als erstes lässt Heinrich seinen Vertrauten Adalbert festnehmen und für 3 Jahre unter verschärften Haftbedingungen wegsperren. In den folgenden Jahren erlebt das Reich eine Neuauflage des Altbekannten. Bürgerkrieg, Kirchenbann, erneuter Zug nach Rom, Wahl eines Gegenpapstes, Sturz des Gegenpapstes, ein abwesender Herrscher und ein Reich im Chaos.
Es gibt keine Ordnungsgewalt, Räuberbanden plündern und verwüsten das Land, alles ist in Unordnung. Und ab dem Moment ist Heinrich V. eben auch ein unfähiger König und damit gleicht er, im Urteil der Chronisten zumindest, seinem Vater.
1121 kommt es zum Showdown zwischen Heinrich V. und Adalbert. Der Kaiser rückt mit einem Großaufgebot gen Mainz vor. Dort zieht der Erzbischof daraufhin ebenfalls ein stattliches Heer zusammen. Vor dem großen Blutvergießen aber geschieht eine Art Wunder. So klingt es in der Chronik.
Der Herr sandte den Geist des Rates, den Geist des Friedens. Daraufhin wurden aus beiden Parteien je 12 Fürsten benannt, deren gottesfürchtige Gesinnung die Gewähr bot, die alte Zwietracht zwischen der königlichen und geistlichen Gewalt beizulegen.
Die Ereignisse vor Mainz läuten eine neue Runde in den Beziehungen zwischen den Großen des Reichs und dem Herrscher ein. Heinrich V. unterstellt sich dem Rat der Fürsten und steckt zurück, was die Einsetzung von Bischöfen und den Gehorsam gegenüber dem Papst angeht. Der Kaiser gibt nach. Die Gemeinschaft der Fürsten zeigt neues Selbstbewusstsein.
Wenn aber der Herr Kaiser dieses Konzilium nicht befolgt, werden die Fürsten die Treue, die sie sich gegenseitig versprochen haben, untereinander bewahren.
Als Heinrich V. am 23. Mai 1125 im Alter von nur etwa 40 Jahren stirbt, endet mit ihm auch die Linie der Salier. Ein Jahrhundert lang hat das Geschlecht Deutschland und das Heilige Römische Reich deutscher Nation geprägt, im Guten wie im Schlechten. Heinrich V. bleibt in der Reihe der Blasseste. Manche betrachten ihn als Gescheiterten. Die Bilanz seiner Herrschaft fällt jedenfalls bescheiden aus, meint auch Historiker Gerhard Lubich.
Was hat er erreicht? Er selbst kann sich nur noch eigentlich am Oberrhein bewegen. Der Rest des Reiches ist im Aufstand. Seine alten Bündnisgenossen hat er weitgehend verprellt. Als er stirbt, hat seine Frau nichts Besseres zu tun, als die Reichsinsignien hinzuschmeißen, zu nehmen, was sie kriegen kann und zurückzugehen nach England. Der stirbt quasi allein. Mit der Kirche hat er sich zwar im Wormser Konkordat geeinigt und so eine Basis des Auskommens zwischen künftigen Königen und dem Papsttum geschaffen, eine Basis, die aber nie verlängert worden ist und die äußerst brüchig war. Ob das Scheitern ist, weiß ich nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an Kaiser Heinrich V., der am 23. Mai 1125 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.